Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist heute ein Schlossherr, so das ist das Abendblatt mal geschrieben, ein Elbtower-Kritiker der allerersten Stunde und der Präsident des Architekturzentrums Hamburg. Ja, bei mir ist Johann Christian Kottmeier. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön. Guten Abend.
Ja, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie den Podcast schon mal gehört haben. Wir machen immer so als Aufwärmübung unsere 5 Fragen. Und Sie dürfen mir, und ich habe eben schon ein bisschen reingehört, verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist. Ich ahne es.
Ja, man könnte denken, das sei Hamburg. Das ist natürlich auch so. Ich bin hier geboren und hier kenne ich alle möglichen Leute, alle möglichen Ecken. Aber eine richtige Lieblingsstadt habe ich eigentlich nicht. Ich bin ein Städtetourist. Ich fahre durch die Welt, gucke mir die Städte an und die haben alle ihren Charme irgendwo. Und natürlich ist es so, dadurch, dass ich seit 50 Jahren in Hamburg baue, ich kenne hier jede Ecke. Und Hamburg besteht aus so vielen verschiedenen Stadtteilen, hat so viele verschiedene Facetten. Wir haben hier manchmal kleine Radtouren gemacht mit der Katharinenkirche, also diesen berühmten Katharinenweg. Und haben die Leute immer erzählt, Mensch, das haben wir ja noch nie gesehen. Ja? Von der Innenstadt im Grünen bis nach Hamburg fahren, wie geht das denn? Mit dem Fahrrad. Naja, also Hamburg ist sozusagen meine Heimat, aber die Stadt aller Städte ist für mich tatsächlich New York. Wegen der Vielfalt, wegen der Möglichkeiten. Sie ist teuer, sie ist laut, aber es ist natürlich, ich würde mal sagen, die Welthauptstadt. Um mal eine ganz kleine zu sagen, ich war gerade in Norwegen. Und da gibt es in Südnorwegen eine zauberhafte Stadt, die heißt Lillesand. Die Norweger
haben seit
200 oder wie viel Jahren ihren Baustil nicht geändert. Und auch selbst modernste Häuser werden in dem Stil wie früher gebaut. Weiße Verschalung, schön proportionierte Fenster. Und wenn Sie da in diese Stadt kommen, das ist auch eine kleine Hafenstadt, früher großer Holzumschlag, dann fühlen Sie sich da automatisch wohl. Also Südnorwegen, kleine Stadt Lillesand.
Sehr schön. Ihr Lieblingsstadtteil?
Also ehrlich gesagt, ich wohne ja in Ottensen und das ist genauso kleinteilig und quirlig. Und was anderes möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr erleben. Aber wir haben zuvor in St. Georg gewohnt und da war es genauso schön. St. Georg hat den Vorteil, ich bin dicht an der Alster, kann sofort da rumlaufen. Es ist etwas sauberer als bei uns in Ottensen an der Elbe. Aber also in Ottensen, da werden wir jetzt alt werden.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Ja, also ist ja klar, ich bin ja mit der Elbe verwachsen und der schönste Ort in Hamburg ist im Grunde genommen das Falkensteiner Ufer. Strand, der Blick in die Ferne, die Schiffe, die reinkommen und vor allem diese irrsinnigen Proportionsunterschiede. Wenn so ein großes Schiff kommt mit 400 Meter Länge, 60 Meter Breite und dann in diesem kleinen Fluss, also bei Hochwasser sieht es da am besten aus.
Ihr Lieblingsgebäude?
Also wir sanieren ja gerade das älteste Fachhallenhaus Hamburgs, ein sogenanntes Hufnerhaus im Moorfelder Deich 483. Vor einigen Jahren haben wir eine Jugendbauhütte gegründet und dieses Haus zusammen mit Jugendlichen vor dem Verfall gerettet. Die Außenfassade ist fast fertig. Ich kann immer nur sagen, hinfahren zum Moorfelder Deich, das ist in aller Mühe. Angucken, das Haus ist gebaut, Holzbau, ja, 1547. Das muss man sich vorstellen. 100 Jahre älter als der 30-jährige Krieg und hat überlebt. Und wir restaurieren es jetzt ganz vorsichtig mit Jugendlichen im freiwilligen sozialen Jahr. Und das ist eine reine Freude. Im Prinzip ist es eigentlich am Ende, denke ich, mein Alterswerk. Oder unser, muss man sagen. Da hängen ja viele Leute dran.
Jetzt kommt die schwerste Frage, was sich viele mit schwer tun. Das Haus, das Sie abreißen würden am liebsten?
Ja, da gibt's zwei. Das eine ist, das kennen wir alle, dieses KPMG-Gebäude, was den Michel verdeckt. Da würde ich am liebsten die vier Stockwerke der Ecke wieder wegnehmen, damit man dann, wenn man von der Reeperbahn auskommt, das Uhrengeschoss des Michels wieder sieht. Der ja nachher, wenn die Sonne von Westen kommt, das ja so schön glänzt. Und das war ja bis vor kurzem in Katharinen genauso. Wenn man nämlich die Ludwig-Erhard-Straße herunterkommt, dann ist auf der Ecke Holzbrücke, Willy-Brandt-Straße, dieses ehemalige Holzim-Gebäude. Die Traufen laufen da alle schön gerade durch. Und am Röningsmarkt hat man sich auch Mühe gegeben, die Häuser nicht zu weit in die Straße reinrutschen zu lassen. Und jetzt ist da wieder die Ecke zugebaut und der Katharinen-Kirchturm, jedenfalls das Uhrengeschoss, ist weg. Also für mich ist das ein Unding. Und am liebsten würde ich dieses kleine gelbe Gerät nehmen, Caterpillar.
Das ist schön, dass endlich mal jemand den Mut hat, das Gerät auch zu bedienen. Das hätte jetzt auch viel schlimmer kommen sollen, oder? Ich erinnere mich so an Pläne, wo Katharinen komplett eingemauert worden wäre, oder?
Ja, wir haben ja beginnend mit 2007, als das Katharinenquartier neu gebaut werden sollte, uns da schwer für eingesetzt, dass dort da nicht so ein riesen Büroklotz gebaut wird. Und wir haben zusammen mit Jörn Walter, würde ich sagen, auch einiges erreicht, nämlich dass das kleinteilig ist, dass man wenn man die kleine Johannesstraße, also hier vom Rathaus nach Katharinen geht, dass man die ganze Zeit diesen Kirchturm und auch die Uhr noch sehen kann. Ja, und insofern ist das auch ein schönes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement, was die Stadt in dem Fall sogar gehört hat.
Ich habe ja vorhin gesagt, um jetzt vielleicht mal auf Sie auch zu kommen, dass Sie Schlossherr sind. Das war eine Überschrift, glaube ich, von vor 13 Jahren, weil Sie sind im Harburger Schloss aufgewachsen. Und zwar im Ostflügel, der 1972 abgerissen wurde. Wie wird man denn quasi groß in einem Schloss? Und wie schwer fiel es Ihnen damals, als es abgerissen wurde?
Also das ist ganz einfach. Diese Harburger Schlossinsel beherbergte ja eine Werft. Und ich komme aus einer Familie, die eine große Binnenschiffswerft in Roßlau, das ist gegenüber von Dessau, hatte. Und mein Großonkel hat sich diese Harburger Werft dazu gekauft, weil die Schiffe, die sie in Roßlau bauten, die mussten ja noch ausgebaut werden und kamen nicht unter den Elbbrücken durch. So, nach dem Krieg ist das relativ stark zerstört gewesen. Und die Engländer haben auch die ganze Werft demontiert. Aber als ich geboren wurde und mein Vater hier eine Stellung in Hamburg bekam, hat er seinen Onkel gefragt, sag mal, kann ich da nicht wohnen? Und der gesagt, kannst du, aber dann musst du es verwalten. Und so wurde mein Vater Verwalter davon. Und deswegen wohnten wir dann im ersten Obergeschoss. Das ist im Grunde genommen die Belle Etage des Ostflügels. Und später habe ich dazu geforscht und festgestellt, dass niemand Geringeres als Georg Wilhelm von Celle dieses Gebäude so in dem Zustand, in dem wir es bewohnt haben, 1692 gebaut hat. Und ich bin eben halt in einem Gebäude groß geworden, wo die Zimmer 4,80 Meter hoch sind, die Mauerwerksleibungen 1,50 Meter. Ich bin praktisch mit der Bauphysik und diesem nachhaltigen Gebäude groß geworden, wo sie immer schönes Klima haben, wo sie im Grunde letztendlich im Winter noch nicht mal heizen müssen, weil unter 12 Grad wird es da drin nie. Ja?
Wir müssen wie die dicken Mauern.
In diesen Mauern, ja. Und man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Die Leute haben uns immer damals gefragt, wie kann das angehen, in so hohen Räumen zu wohnen. Da habe ich gesagt, naja, das dauert halt 2 Tage, bis es mal warm ist, aber dann kann ich den Ofen noch mal 2 Tage auslassen. Passiert nicht viel. Und da muss man sich ja vorstellen, wir sind als Kinder, später als Jugendliche, hatten wir ja eine Spielwiese von etwa 2 Quadratkilometern, ruinöse Landschaft, wo alles ging, nicht? Boot fahren, Motorräder haben. Ich glaube, ich habe ja 5 oder 6 Motorräder da gehabt und diverse Autos. Also es war ein Eldorado und auch meine ganzen Klassenkameraden sind da gerne hingekommen, weil das so ein wahnsinniger Ort war. Und man muss eins dabei wissen, das Schloss lag und liegt immer noch auf einer Talsandinsel. Und im 1962 bei der Flut haben wir ja die Sturmglocken von Hamburg gehört, weil das war Nordweststurm. Und wir waren aber völlig trocken. Selbst unsere Keller, das sind die Fürstengewölbe gewesen, wo wir unsere Kohlen hatten, die waren auch noch trocken. Das Schöne an der Flut damals war, ich musste 14 Tage nicht zur Schule.
Haben Sie als junger Mann verstanden, dass man das Gebäude abreißt?
Nein. Wir haben, also meine Eltern in dem Fall, haben den sogenannten Harburger Schlosskrieg geführt. Das ganze Gelände ist an die Stadt verkauft worden. Und bis auf dieses, was jetzt noch steht, das gehörte einem Privatmann, sonst wäre es auch abgerissen. Und die Harburger SPD, das muss man leider sagen, hat 1963 einen ähnlichen Beschluss gefasst wie Ulbricht in Berlin mit dem Überschrift, die Reste des Feudalismus müssen abgerissen werden. Also heutzutage sagt man das Irrsinn. Also wir haben damit einen der ältesten und wichtigsten Profanbauten, insbesondere auf der hannoverschen Seite, verloren.
Hat Sie das quasi sensibilisiert? Weil wir kommen ja gleich noch drauf. Sie haben ja einerseits engagieren Sie sich für alte Bauten, andererseits waren Sie auch vor dem einen oder anderen Neubau. Hat Sie das geprägt?
Ich würde sagen, als ich 20 Jahre alt war und es abgerissen wurde, war das wie ein Trauma. Ich träume noch heute davon, dass es noch nicht abgerissen ist und dass man noch was tun kann. Aber richtig begriffen, wo wir eigentlich gewohnt haben, habe ich erst, als ich im Staatsarchiv Hannover die Originalbauakten bearbeitet und habe für ein kleines Büchlein, was ich darüber geschrieben habe. Und da wurde mir erst klar, wo wir da eigentlich gewohnt haben.
Ja, Sie sind ja vor wenigen Jahren, ich glaube 2020 war es, mit 6 anderen Streitern hingezogen, haben gesagt, der Elbtower soll, so die 7 Thesen, nicht gebaut werden. Da ist der schöne Satz zu finden, Finanzierung und die betroffenen öffentlichen Budgets müssen überprüfbar sein. Bis heute ist es nicht gelungen, für Bauwerke über 80 Metern Höhe eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit nachzuweisen. Trotzdem blieben Sie ja mit diesem kleinen Kreis ungehört.
Ja, das ist so, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Also wir haben uns in dieser kleinen Gruppe, ich will mal sagen, alter Herren, ausdrücklich nicht zum Stil des Hauses geäußert. Weil da gibt's ja unterschiedliche Meinungen. Aber wir haben gesagt, wenn die Stadt, also andersrum, ikonografische Gebäude, die also von stadtbildprägender Bedeutung sind, dürfen eigentlich nicht von Privatleuten gebaut werden. Wenn wir mal gucken, was ist in Hamburg ikonografisch? Also die Kölbrandbrücke, die Kirchen, das Rathaus. Das sind alles Gebäude, die so an die 100 Meter grenzen. Und man hat auch bei den Kirchen immer gesagt, das Sockelgeschoss darf nie mehr als 100 Meter hoch sein. Das hätte einer zivilgesellschaftlichen Diskussion bedurft, ob die Hamburger, die Zivilgesellschaft, so ein Gebäude überhaupt haben will. Und es gibt in der Geschichte Hamburgs eigentlich keinen Fall, dass so etwas so schnell durchgewunken worden wäre. Die Stadt hat es ja geschafft, bis heute, sich ihre Stadtkrone zu erhalten. Ja, und sie hat deswegen auch eine besondere Silhouette. Das ist praktisch wie so eine Art Gencode.
Wobei man ja immer gesagt hat, der Elbtower stört diese Silhouette nicht, weil er so am Rande steht.
Das kann sein, wenn man sich jetzt den Tor so anguckt und fährt mal von Rothenburgsort auf dem Radweg von Entenwerder da rein oder man kommt von Süden, kann man sich das vorstellen. Nur, Hamburg hatte eigentlich immer Übung im Understatement. Also, wir haben ja kein Burj Khalifa hier. Und das wäre einer geworden. Und ausgerechnet dann auch noch von privat. Und es ist so ein bisschen, passt hier an den nicht her, so mit viel Geld, viel Wirkung. Und dann muss man ja sagen, dass Professor Lepple und auch andere dazu ja geforscht haben. Hochhäuser, Häuser generell über 60 Meter Höhe, rechnen sich normalerweise eigentlich nicht. Ja? Weil die Kosten für die Infrastruktur, die Kosten für die Betriebskosten und sowas alles so hoch sind, dass es sich eigentlich nur dann lohnt, wenn man damit Werbung machen will. Also meinetwegen, wenn Mercedes da oben seinen Mercedes-Stern draufpacken will oder so, das ist ja was anderes. Oder das Daimler Chrysler Building da in New York, das sind alles Häuser, die hat man gebaut um des Prestiges willen. Wir haben uns damals gefragt, was soll das? Aber was viel schlimmer ist, ist eigentlich die Art und Weise, wie es entschieden worden ist. Nämlich nicht demokratisch. Die Bürgerschaft hat ja bis zum Schluss im Grunde genommen keine ordentlichen Zahlen gehabt. Und wir haben uns ja die Mühe gemacht, mal bei Kreditreform nachzugucken, was ist das eigentlich für ein Investor, was hat er für Geld und so weiter. Und da konnte man ja ganz schnell sehen, dass es im Prinzip eine Geldsammelunternehmung war, wo reiche Leute noch Zinsen kriegten, wo sie woanders nichts mehr kriegten. Und das musste ja in dem Moment zusammenbrechen, wo die Zinsen steigen.
Und so kam
es dann. Ja genau gekommen. Also das war mit Ansage.
Was mich überrascht hat damals schon, also es gab sehr, sehr wenig Debatte, sowohl in der Stadt als auch in der Gesellschaft, als auch unter der Leserschaft, die normalerweise immer sehr, sehr aktiv große Themen diskutieren. Der Elbtower war so ein bisschen auch dieser Debatte entrückt. Können Sie das erklären?
Nee, das wundert mich eigentlich auch. Das liegt vielleicht daran, wo er liegt. Er liegt so ein bisschen außerhalb von allem. Und der einzige Stadtteil und die einzigen Bewohner, die sich da hinten drüber beschweren können oder vielleicht auch müssen, wären die Leute in Rothenburg-Wort. Aber das sind nicht die, die sich so aktiv an der Zivilgesellschaft beteiligen. Da wohnen viele arbeitende Menschen, hart arbeitende Menschen, die gar keine Zeit haben, sich mit so etwas zu beschäftigen. Und außerdem hat mich auch gewundert, dass auch aus der Architektenschaft, also meinen Kollegen, da wenig gekommen ist. Irgendwie ist es ein Phänomen, weil die Politik das Ding unbedingt haben wollte. Wir können ja sagen, die wollte es unbedingt, ja?
So kann man das, glaube ich, bezeichnen,
und,
ja.
Hat sich im Grunde niemand aus dem Fenster lehnen wollen, um zu sagen, lass uns doch mal darüber nochmal debattieren. Also wir hätten jetzt das gut gefunden, wenn man also einmal öffentlich in der Bürgerschaft darüber diskutiert hätte. Und wenn man das auch genauso zum Beispiel wie Olympia in einer Bürgerbefragung zugeführt hätte.
Das da hätte nämlich gegeben, ja.
Das hätte einen schönen Diskurs darüber gegeben, ja?
Glauben Sie, dass er zu Ende gebaut wird?
Naja, also wenn Sie das als Investor mit einem großen Fremdkapital, das ist ja normalerweise so, zu Ende bauen wollen, dann können Sie es nicht machen, weil das rechnet sich nie. Wenn allerdings jemand 1,5 Milliarden in der Portokasse hat, einen gewissen Mietzins kriegt er ja. Und dann, wenn er ja mit 2% zufrieden ist, ist es okay, dann kann man es machen, ja. Aber es muss schon jemand sein, der das Geld rumliegen hat. Also unter normalen Umständen.
Wir beiden sind raus.
Wie?
Wir beiden sind raus.
Wir sind raus, ja.
Ja, ich bin auch gespannt, aber ich vermute, es wird irgendwann eines Tages fertiggestellt werden.
Ja, man muss ja auch bedenken, dass der Herr Chipperfield, der Architekt, der hat ja ein Urheberrecht. Und da kann man nicht einfach irgendwas bauen, ja. Das heißt, das muss entweder so oder gar nicht gebaut werden. Ich habe ja mir den Spaß erlaubt zu sagen, lass das Ding doch, wie es ist. Ja? Mach einen Zaun drum, also Gitter, gibt es den Jugendlichen als Basketball- und Fußballfeld. Die können da rauf und runter, da schön die Treppen rauf und runter und da oben Fußball spielen, haben einen tollen Blick und wir lassen alles, wie es ist. Das wäre doch mal ein Witz.
Ja, ich glaube, der aber nicht Wirklichkeit wird. Kommen wir mal zu einem Thema, weshalb wir uns schon kürzlich mal getroffen haben. Im Augenblick treibt Sie ein großes hanseatisches Thema um die Speicherstadt. Was macht Ihnen da Sorgen?
Also ich bin ja auch noch Sprecher des Arbeitskreises Denkmalschutz der Patriotischen Gesellschaft und wir bekümmern uns um das Weltkulturerbe Speicherstadt, weil das gerade in großer Gefahr ist. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, der Tidenhub in Hamburg hat ja seit, ich gehe jetzt mal weiter zurück, seit 1870 etwa, von damals 1,70 Meter auf jetzt im Grunde fast 4 Meter zugenommen. Und zwar in beide Richtungen, sowohl was die Höhe anbetrifft, als auch was das Niedrigwasser anbetrifft. Und das führt dazu, dass die Fundamente, die in dem Fall ja aus Holzpfählen mit Balkenrost bestehen, dass die öfter mal in der Luft liegen oder an den Sauerstoff an sie rankommt. Denn als die Speicherstadt gebaut wurde, also um die 1888 herum, waren die Köpfe grundsätzlich immer im Wasser. Ja?
Genau, und jetzt ist das Niedrigwasser einen Meter tiefer und das Hochwasser ungefähr einen Meter höher.
Ja, ich würde sagen, das Niedrigwasser ist sogar 1,50 Meter tiefer als damals. Und das führt dazu, dass eben die Sauerstoff an die Fallköpfe kommt. Das weiß ja jeder, dass sobald Luft an Holz kommt, verrottet ist. Das Zweite ist aber, dass durch diese höhere Stromgeschwindigkeit, denn jetzt muss ja in gleicher Zeit ein 3- bis 4-faches an Wasser, die Elbe raus und rein, spülen also diese höheren Stromgeschwindigkeiten die Sedimente aus diesen Fallbereichen heraus. Man hat ja früher Holzspundwände gesetzt und die sind natürlich nicht dicht. Ja? Und deswegen versacken jetzt in der Speicherstadt so Stück für Stück da die Böden und sie droht natürlich insgesamt zu versacken. Und das könnte man natürlich auf eine einfache Art und Weise verhindern, indem man einfach ein Fluttor am Baumwald auf der einen und Entenwerder auf der anderen Seite baut und im Markenwerder, im Magdeburger Hafen eine Schleuse, ja. Dann würde das alles wieder unter Wasser stehen und solange es unter Wasser steht, passiert da nichts, ja. Ich glaube, das würde jetzt noch funktionieren. Gleichzeitig würde man damit dann auch noch die Hochwasserschutzanlage, die direkt in der Stadt liegt und die auch eine Barriere darstellt, nicht mehr höher bauen müssen. Und da haben wir jetzt in der Patriotischen Gesellschaft überlegt, wir machen dazu eine Veranstaltung, eine erste Veranstaltung am 4. November, wo wir mit dem Thema beginnen. Das Thema geht aber dann später noch weiter, weil alles mit allem zusammenhängt. Und am Ende werden wir wohl 4, 5 Veranstaltungen dazu machen, zu der Frage Elbe, Hafen. Aber wir fangen erstmal mit der Speicherstadt an und in dem Zusammenhang auch mit der Frage, wie kann man eigentlich die Speicherstadt, die Hafencity und die Innenstadt, die ja alle im Prinzip zusammenhängen, miteinander schöner verbinden.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil wenn Sie das so erzählen, das ist ja kein Problem, was jetzt irgendwie in den Köpfen der Hamburger drin ist. Die sagen, die Speicherstadt steht da seit 130 Jahren und die steht das wahrscheinlich auch noch 130 Jahre, aber Sie sagen jetzt, nein, wenn wir nichts tun, dann steht die ja nicht mehr in 130 Jahren. Zumindest nicht so, wie wir es jetzt kennen.
Das sieht man, wenn man genau hinguckt, dann sieht man ja, dass teilweise schon die Kaimauern abgängig sind, also verrutschen. Gegenüber von Katharinen konnte man das ganz gut sehen. Und da hat ja HPA auch jetzt schon einen Teil der Kaimauern ersetzt. Das macht man in Hamburg ja in der Regel so, dass man eine Spundwand davor stellt, unten, und darauf dann eine neue Kaimauer errichtet. Aber das kann man ja so schon sehen, das verursacht natürlich extreme Kosten. Und wenn man sich überlegt, dass man solche Kosten vielleicht sparen könnte, wenn man eine andere Lösung vielleicht findet, ist das auch wieder so ein Punkt, wo wir denken, und dafür sind wir als Patriotische Gesellschaft ja auch da, so eine Debatte in der Stadt zu führen, um zu fragen, können wir das nicht vielleicht auch anders machen? Wäre es nicht vielleicht ganz schön, wenn die Flete, so heißen die ja zum großen Teil, mehr oder weniger Hochwasser behalten, nicht? Es geht dann bei den Fluttoren ja nur darum, dass man zwar die Tide noch reinlässt, aber nur ganz kurz vor Hochwasser, sodass das auf einen Meter oder sagen wir 50 Zentimeter begrenzt ist. Nicht? Und sie sitzen,
das heißt, sie wäre noch passierbar zum Beispiel für Hafenrundfahrtsschiffe zu gewissen Zeitfenstern?
Na, viel mehr als jetzt, denn jetzt können sie in der Speicherstadt bei Niedrigwasser gar nicht mehr fahren, die fallen alle trocken. Und im Nikolaifleet, ehemaliger Alsterarm, ne?
Da auch nicht mehr.
Und da könnten sie, bedingt durch die Schleuse natürlich, nachher rund um die Uhr fahren. Ja? Und man hätte in etwa das Niveau der Alsterkanäle, also 1,60 Meter NN etwa.
Was würde denn sowas kosten? Ich habe jetzt kein Preisschild dabei, solche Tide-Tore, die Ihnen vorschweben.
Nee, ich glaube nicht, dass wir über Geld reden sollten, weil das ist immer so ein Totschlagsargument. Ich glaube, dass die Kosten dieser Maßnahme, wenn man sie denn verwirklicht, kompensiert werden durch die Minderkosten auf der anderen Seite. Also man braucht die ganzen Hochwasserschutzmaßnahmen, die wir ja jetzt, die müssen wir an der Hammerbruchschleuse, an der Brandshofer Schleuse, das muss ja alles da ertüchtigt werden. Müssen wir dann nicht. Im Übrigen würde ich sagen, diese Idee, die Hochwasserschutzlinie nach außen zu legen, die hat es schon mal gegeben. Bei der Entwicklung der Hafencity. Die ist aber nicht gänzlich abgelehnt worden, sondern man hat sie verschoben, weil man gesagt hat, wenn wir nachher die ganzen Warften haben, also die Hafencity liegt ja mehr oder weniger auf Warften, dann können wir ja da nochmal drüber nachdenken. Also die Linie gibt es eigentlich schon, den sogenannten Körting-Plan. Und man muss sich vorstellen, die Straßen der Hafencity wären Deiche. Ja, die sind da in öffentlicher Hand. Dann könnte man diese Deiche miteinander verbinden und sowas bauen. Und darüber wollen wir gerne diskutieren.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Weshalb ist eigentlich die Tide so viel höher als vor 150 Jahren? Ist das ein Klimaeffekt? Ist das ein Elbvertiefungseffekt? Sind das beide Effekte, die sich überlagern?
Also ich segel ja auf der Elbe seit 1966 und als ich damit anfing, hatten wir einen Tidenhub, würde ich mal sagen, geschätzt von 2,60 Meter. Und die größte Stromgeschwindigkeit war lag auch so um 2,6 Knoten. Heute haben wir an manchen Stellen Stromgeschwindigkeiten in der Mitte, zum Beispiel beim Pagensand, von 5 Knoten, in der Elbmündung von 7 und mehr, ja, so dass alleine dadurch schon natürlich sich die natürlichen Bedingungen der Elbe, was den Rand, was die Flachwassergebiete und so weiter anbetrifft, geändert hat. Aber ich habe mal eine Grafik gemacht. Also ich habe gesagt, 1870 hatten wir also 1,70 Meter. Das kann man ganz gut nachvollziehen. Ich kann Ihnen das nachher mal zeigen, als die Speicherstadt gebaut werden sollte, also kurz davor, dieser Sandtorhafen. Da hat man in Hamburg darüber nachgedacht, muss man einen Dockhafen bauen, nicht? So wie in London, oder kann man einen freien Hafen machen? Die Reeder waren natürlich für einen freien Hafen, wo ich Tag und Nacht draußen reinfahren kann. Die Begründung dafür, dass man einen offenen Tidehafen gebaut hat, war die, wir haben hier nicht den Tidenhub von London. Der hat nämlich 3,50 Meter. Dann würden wir wohl einen Dockhafen bauen.
Also die 3,50 Meter, die wir jetzt haben.
Die wir jetzt haben, so. Und die machen uns natürlich, was die Schiffe anbetrifft, die sind ja auch größer geworden, nix. Aber diese 3,50 Meter, wie sind die zustande gekommen? Also man hat von 1870 an immer Stück für Stück die Elbe immer mehr vertieft. Und ich habe mal eine Grafik gemacht und habe das übereinandergelegt und festgestellt. Mit jeder Elbvertiefung ist der Tidenhub mehr geworden. Und der letzte große Schub war unsere letzte Elbvertiefung, die von 13,50 Meter auf 15,50 Meter. Das hat sozusagen der Elbe jetzt, sage ich jetzt mal in Worten, den Rest gegeben. Die Elbe ist umgekippt. Ja, das ist jetzt einfach zu viel. Und wenn man heute behauptet, ja, wir müssen immer mehr Hochwasserschutz bauen, dann stimmt das, weil der Meeresspiegel sich anhebt, weil der steigt. Das stimmt nur zum Teil. Also seit 1850 bis heute beträgt der Meeresspiegelanstieg nur 15 Zentimeter. Und die Fluten laufen hier deutlich höher auf als dieser Betrag. Und wenn man sich eben diese Grafik, die ich mal gemacht habe, anguckt, das kann man sich auch so vorstellen. Wir haben heute eine mittlere Fahrwassertiefe von 15,50 Meter. 1870 lag die bei 4 Metern. Ja? Da muss also in der gleichen Zeit, denn der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser ist immer nur 6 Stunden. Ja? Das hat sich nie geändert. Kann sich auch nicht ändern. Da muss in der gleichen Zeit die vierfache Wassermenge raus und rein. Ja? Was sich im Übrigen auch auf den Sediment Abtrieb auswirkt. Denn dadurch, dass das in so hoher Geschwindigkeit reinläuft, ist es so, dass die Kurve, die Tidenkurve sich auch geändert hat. Ist nicht gleichmäßig, hoch, also 6 Stunden auf und 6 Stunden ab, sondern wir haben 5 Stunden auflaufend und 7 Stunden ablaufend. Das heißt, mit dieser hohen Geschwindigkeit der Flut, die reinkommt, wird das Sediment Elb aufgetrieben und treibt nicht mehr wie früher Elb ab. Deswegen hat HVA das Problem, wohin mit diesen ganzen Baggermassen.
Ja, das ist ja auch eine oft beschriebene Geschichte. Ich würde noch mal ganz gerne in die Stadt reinschauen, weil Sie auch sagen, wenn wir diese Fluttore bauen würden, dann würde sich das auch auswirken auf die Innenstadt eigentlich, auf die Nikolaifleth, auf die anderen Flethe, die ja auch jetzt das Problem haben, dass sie relativ oft total trocken fallen.
Naja, ein Teil der Stadt sagt natürlich, das ist toll, dass man den Tidenhub hier sieht und sagt, naja, das wäre Watt. Das ist aber kein Watt. Watt ist ja ein lebendiges Biotop. Also das Nikolaifleth ist mausetot, nicht? Da gibt es keine.
Das sind ein paar alte Fahrräder.
Ja, es gibt auch tatsächlich so ein paar Fische, die kommen über diese Fischtreppe von der Alster jetzt. Und da läuft ja auch so ein kleines Rinnsal. Und man sieht auch, dass da, wo das Rinnsal läuft, ist ein bisschen Leben drin. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, das Nikolaifleth wäre immer so voll Wasser, wie bei Hochwasser. Und der Zollkanal auch, ja. Und das Tor wäre immer offen und die ganzen Kanäle zwischen der Speicherstadt wären auch alle hoch. Und das würde von hier bis zu den Elbbrücken, also am ganzen Stadtdeich entlang, da hinten eine Höhe sein. Und man könnte größtenteils auch die Verbindung zwischen den Alsterkanälen und diesen Fleten öffnen, denn unter der Pateurischen Gesellschaft oder daneben, dahinter geht ja noch ein Kanal durch in das sogenannte Rathaus Fleet hinein. Ne? Und da könnte man überall frei rumfahren.
Also Ihnen schwebt auch eine Stadt vor, die das Wasser viel intensiver nutzt und wiederentdeckt.
Ja, wir nutzen unsere Wasserwege eigentlich nicht gut. Wir können sie ja nutzen sowohl für den Wirtschaftsverkehr, ja, also hat man ja früher gemacht.
Wie in der Tradition, genau, der Speicher.
Und man kann sie natürlich auch für den Freizeitverkehr nutzen. Und da muss man sich vorstellen, dass sich diese Wasserflächen ja unmittelbar anschließen an die ganzen riesigen Kanäle der Bille. Man muss dazu, der Ehrlichkeit halber, sagen, die Billekanäle liegen nochmal einen Meter tiefer, weil sonst der ganze Billbrook sich gar nicht entwässern könnte. Also die Schleusen, die da sind, müssen schon noch bleiben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich da einen Meter Hub nur habe, das geht ganz schnell, das dauert also 5 Minuten, oder ob ich jeweils immer 2 oder 3 Meter heben muss, um in diese Kanäle zu kommen. Und wie gesagt, man muss sie hochwassertechnisch nicht ertüchtigen. Also das würde die Nutzung dieser Wege befördern und im Übrigen ist es auch nachhaltig, Wasserwege für Transporte zu nutzen.
Es gab von Marc Evers, der auf Ihrem Stuhl saß, ja die Idee, so Ponton- und Steganlagen auch auf die Flete zu bauen. Wobei, wenn das Wasser immer so hoch stünde, wäre das ein bisschen eng mit den Brücken, oder?
Ja, also Marc Evers kenne ich ganz gut. Wir waren zusammen in dieser EG Katharinen, von der wir vorhin erzählt haben, mit dem Viertel, was wir da begleitet haben. Und schon damals ging es natürlich darum, kann man nicht das Wasser im Nikolaifleet einfach stehen lassen? Es war klar, dass dieses Nikolaisperrwerk erneuert wird. Und dann haben wir beim LSBG, also Landesbetrieb Straßenbrücken, was Gewässer angefragt, sag mal, könnt ihr das nicht so bauen, dass man das Wasser drin lassen kann? Ihr wartet also bis 2 Stunden nach Hochwasser, dann macht ihr das Ding zu, bleibt das Wasser drin, ja? Und wenn das Wasser wieder den Punkt erreicht hat, bei auflaufendem Wasser, macht es wieder auf. Vorher können die Barkassen da auch nicht reinfahren, weil da gar nicht genug Tiefe ist. Mhm. Und da hat man uns gesagt, nein, das ist alles schon projektiert, das machen wir nicht und so weiter. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum wir jetzt ein bisschen, oder wir in der Pateurischen Gesellschaft jetzt ein bisschen weitergemacht haben. Die Idee mit diesen Pontonen, die ist aber schon relativ alt, die gibt es ja zum Beispiel an der Deichstraße schon. Ja. Und die kann man natürlich, wenn man Fehler rammt, fortsetzen, bis vor die Nikolaibrücke, da drunter durch nicht, weil der Scheitel von der Nikolaibrücke ist einfach zu niedrig. Mhm. Die Pontone würden die Brücke hochheben, beziehungsweise die Leute würden sich da den Schädel stoßen. Aber man kann da ja auch aussteigen, eine Treppe hochgehen und dann kann man auf der anderen Seite wieder rübergehen und dann da das weitermachen. Man muss ja wissen, dieser Bereich vor der Trostbrücke, vor der ehemaligen Commerzbank, das ist ja der zweite echte Hamburger Hafen, wo sich nämlich Bille und Alster getroffen haben. Im Süßwasser-Tietegebiet ist es immer so, wo sich zwei Flüsse treffen, ergibt sich eine Auskolkung. Die Holländer sagen dazu Deep und bei uns heißt das dann Tief. Ja? Das ist eine natürliche Austiefung. Und dieser Hafen, wo die Bille, also Grüner Straßen fleht, ne, das war unter der Zollbrücke durchlief.
Jetzt zugeschüttet, glaube ich,
ist zugeschüttet nach dem Krieg mit dem Bauschutt. Das ist ein echter Billearm. Ja? Und der lief immer an der Geestkante entlang und der trifft hier am Nikolaifleet auf die Alster und die beiden zusammen bilden diese Auskorkung. Und diesen Hafen, den können wir auch wieder zu Leben erwecken. War ja bis, ja, ich glaube Ende der 70er Jahre, war das auch noch so ein kleiner Motorboothafen. Und das könnte er durchaus wieder sein. Und die Leute, die mal diese Commerzbank oder dieses ganze Viertel neu bauen wollten, hatten auch die Idee, ach, da können doch die Tuggerbootfahrer aus Blankenese, die können doch da direkt reinfahren und da festmachen und dann in der Stadt shoppen gehen. Das geht theoretisch. wenn man das macht.
Gibt es schon Reaktionen so auf Ihre Ideen oder sind Sie noch so früh, dass noch nicht jeder von diesen Ideen gehört hat und dass jetzt mit diesem Podcast sich das langsam ändern wird?
Naja, der Podcast hätte natürlich Vorteile oder hat Vorteile, dass es vielleicht in die Breite getragen wird, aber wir machen ja deswegen diese, wir bereiten deswegen jetzt diese zivilgesellschaftliche Debatte vor, damit das in die Stadt getragen wird und damit wir uns mal gemeinschaftlich darüber Gedanken machen, ob wir das nicht wollen. Und wenn man die Leute fragt, denen man sowas erzählt, dann sagen die immer alle, ja toll, das würden wir auch gerne machen. Mit dem Tuckerboot bis in die Stadt reinfahren und Einkäufe machen und dann wieder nach Hause fahren und uns so ein bisschen nach der Natur richten.
Ja, ich glaube, da kommt jetzt eine Diskussion auf. Sie haben ja auch schon gesagt, es wird bald in der patriotischen Gesellschaft diskutiert. Herr Kottmeier, wir sind schon am Ende unserer Zeit angelangt in diesem Podcast, nicht für dieses Thema. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Und wer hier regelmäßig reinhört, wird wissen, wie es weitergeht.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.